Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bring dich mit, dem Podcast der Sikon Hospitality. Und heute sprechen wir über ein ganz besonderes Thema und das ist Corporate Influencing. Wie kann ich eigentlich Reichweite aufbauen? Was bedeutet eigentlich LinkedIn für mich? Und was bedeutet das Ganze eigentlich im Zusammenhang mit der Hospitality? Was könnten wir da eventuell für Tipps und Tricks lernen? Und es gibt keinen besseren Gesprächspartner als Sebastian Herbst, den ich heute bei uns habe. Director of Sales and Convention Sales von den 25 Hours Hotels und der bringt ganz viel Erfahrung mit aus Sales und Marketing, kennt natürlich die Hospitality aus der Praxis komplett von A bis Z und hat auch dieses Jahr einen Corporate Influencing Award gewonnen. Deswegen, Basti, ich freue mich sehr, dass du bei uns bist.
Boah, was für Worte am Anfang. Danke, Sarah. Ja, ich hoffe, ich kann die hohen Erwartungen jetzt auch erfüllen. Und ja, du hast es schon richtig gesagt, ich bin tatsächlich, ohne mich jetzt hier selbst zu beweihräuchern, Corporate Influencer of the Year 2026. Aber auf dem Weg hier ins Studio wurde ich nicht angesprochen. Also, ich bin noch total inkognito und anonym, was mich, Ironie, ein bisschen verwundert hat. Kleiner Witz. Aber ja, du hast komplett recht. Ich bin der Influencer des Jahres.
Cool, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass du da bist, weil Corporate Influencing für den einen oder anderen eher Buzzword, was verstehe ich darunter? Viele in der Hospitality gerade wollen es machen, wissen aber nicht, wie sie anfangen sollen oder sagen, wie alle, ich würde mich da manchmal auch mit einreihen, ich habe nicht so viel Zeit dafür, aber ich bin der Meinung, es ist sehr wichtig, dementsprechend cool, dass du da bist. Und bevor wir richtig anfangen, fangen wir immer mit unserer Rubrik Ich packe meinen Koffer ein und da habe ich eine ganz besondere Frage an dich und zwar, wenn du so auf deinen, ich nenne es mal LinkedIn-Werdegang schaust, was sind so die drei Sachen, die dir am meisten gebracht haben, diese berufliche Sichtbarkeit mit aufzubauen?
Ja, genauer gesagt sind es vier, aber da ich nur drei nehmen darf,
du kannst gerne noch das vierte mit reinschmeißen.
Die Grundvoraussetzung und Basis, bevor man überhaupt seinen Koffer packen sollte, ist natürlich Leidenschaft und Spaß für das Medium LinkedIn. Wenn das nicht gegeben ist, dann kann der Koffer noch so gut gepackt sein, da kann der noch von so einer coolen Marke sein, dann bringt das alles nichts, auf Reisen zu gehen. Deshalb Leidenschaft wirklich so als Grund, Reisemotivation. Und dann würde ich Folgendes auch in der Reihenfolge beschreiben. Erstmal natürlich Kreativität. Also wir werden heutzutage mit Informationen auf Social Media, aber auch in der Offline-Welt erschlagen. Und da sollte man schon eine gewisse Kreativität in der Themenfindung, aber auch in der Umsetzung mitbringen. Mhm. Das kann man lernen, das ist ein Stück weit angeboren. Und nach der Kreativität, da ist es ganz wichtig, da scheitern dann ganz viele. Da bin ich auch in ganz vielen anderen Punkten auch schon gescheitert. Wenn ich zum Beispiel die Idee hatte, ein Instrument zu lernen, da war ich extremst motiviert und extremst kreativ, wie ich das umsetze. Und dann hat es aber an der Disziplin gescheitert. Mhm. Dran zu bleiben, am Ball zu bleiben, bei Rückschlägen auch trotzdem weiterzumachen. Deshalb ist das zweite wichtige Tool, was ich in meinen Koffer packe, um erfolgreich auf LinkedIn zu sein, Disziplin. Und dann, wenn man das beides drin hat, dann noch eine Sache, was vielleicht auch so ein Buzzword ist oder ja, heutzutage in jedem zweiten Learning hört man es auch, Resilienz. Ja. Also da, wo viel Applaus ist, beim Corporate Influencer Award 2026 habe ich tatsächlich viel Applaus bekommen, aber wo viel Applaus ist, da ist auch viel Kritik. Und da kommen auch ab und zu Buhrufe und da sollte man sich nicht direkt beirren von lassen, sondern aufs Positive fokussieren und einfach ja Resilienz von innen heraus, weil man kann es nicht allen recht machen und das sollte auch gar nicht das Ziel auf LinkedIn sein.
Ja, wann hast du eigentlich gemerkt, dass berufliche Sichtbarkeit für dich eine Relevanz hat?
Ja, gute Frage. Also ich habe in der Form, wie ich es jetzt mache, so 1 bis 2, manchmal auch 3 Postings die Woche so vor 1,5 bis 2 Jahren angefangen. Hm. Wirklich aus der Leidenschaft heraus, weil ich einen Medienhintergrund habe und auch gerne alltägliche Themen, die ich natürlich auch beruflich habe, irgendwie runterzuschreiben und die auch selbst zu reflektieren. Und ich habe dann tatsächlich gemerkt, ich habe ein paar Postings über die 25-Hours-Hotels gemacht, aber auch über AIDA, über TUI, also über meinen Werdegang, wie ich dann dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin. Und ich habe da auch gar nicht so viel Impressions bekommen oder Engagement. Also das haben wir ab und zu welche geliked oder ab und zu mal kommentiert, aber jetzt nicht in der Form, wo ich dachte, oh krass, das geht hier durch die Decke und irgendwann mache ich das hier hauptberuflich.
Ja.
Aber was ich echt gemerkt habe, ich bin ja hier in Hamburg ganz viel auf Networking-Events, also auf Offline-Veranstaltungen unterwegs. Und da habe ich gemerkt, ich werde tatsächlich auf die Postings angesprochen. Also Menschen wussten auf einmal, dass ich bei AIDA war, dass ich bei der TUI war, dass ich ein Volontariat bei Radio Energy gemacht habe. Ohne dass die jemals kommentiert haben oder geliked haben, sondern diese Silence-Follower, die man ja so hat, die hatte ich dann doch schon aufgebaut. Und das habe ich schon gemerkt, hey, das ist wirklich positiv, um mich sichtbar zu machen. Und das ist ja so das Key-Learning. Wenn ich sichtbar bin, ist es mein Unternehmen ja gleichzeitig auch.
Ja, und ist dir aufgefallen, dass zum Beispiel Leute, die dir folgen oder dann halt Sachen von dir gesehen haben, dich schon irgendwie vorab einkategorisieren und ein gewisses Bild von dir haben, bevor sie dich eigentlich persönlich kennengelernt haben? Also merkst du schon in Gesprächen, ah, okay, die haben sich ein bisschen was von mir angeguckt, weil das ist ja sozusagen vielleicht auch der erste Kontaktpunkt.
Es ist unglaublich bereichernd für mich. Ich bin ein extrovertierter Mensch, sonst würde ich jetzt vielleicht auch nicht diese Berufssparte wählen, ja. Aber natürlich habe ich auch einen introvertierten Anteil und ich habe auch manchmal Abende oder Morgene, wo ich auf Netzwerkveranstaltungen bin, wo meine Social-Batterie vielleicht nicht ganz so aufgeladen ist und wenn ich mich dann umgucke und sehe, oh mein Gott, ich kenne ja gerade gar keinen, ich habe hier nicht so einen Safe Space, wo ich erstmal hingehen kann, dann wird es natürlich auch anstrengend auf solchen Events. Und ich habe dann aber festgestellt, die Leute kommen ja auf mich zu und konfrontieren mich mit Themen, die ich vor zwei Wochen, vor einem Monat oder vor kurzem gepostet habe. Und jetzt auf deine Frage zu antworten, die kategorisieren mich dann einfach nicht ein oder stecken mich in eine Schublade oder so, sondern knüpfen inhaltlich daran an. Das fand ich unglaublich toll. Also ich habe mal geschrieben, dass ich ein Generalist bin, also dass ich viele Sachen ein bisschen kann, aber nichts wirklich gut. Also ich bin jetzt nicht der spezielle Typ, sondern mehr breiter aufgestellt. Und da finden sich natürlich viele Menschen wieder. Und dann hat man direkt dieses Vorgeplänkel, na und Wetter hier in Hamburg, ja heute muss, ne? Das hat man einfach nicht, weil man direkt irgendwie mit einem mehrwertigen Gespräch anfangen kann. Und das finde ich super, super cool, also für alle Beteiligten.
Ja, und wir hatten ja vorhin schon den Corporate Influencer Award kurz erwähnt.
Ja.
Wann hast du gemerkt, ich meine berufliche Sichtbarkeit, irgendwann merkt man ja, dass viele einen doch irgendwie kommentieren, dann irgendwie Fragen stellen, einen erkennen.
Ja.
Und ab wann war aber für dich klar, ja, in der Tat, man kann mich als Corporate Influencer betiteln und dann ja auch noch den Corporate Influencer Award zu gewinnen. Magst du da so ein bisschen erzählen, ab wann du wusstest, okay, Corporate Influencer bin ich und wie bist du eigentlich zum Corporate Influencer Award gekommen?
Ja, also mein Credo ist immer, überlasse nichts dem Zufall. Also ich habe jetzt nicht gewartet, dass mich da irgendjemand mal für nominiert, sondern man kann sich da selber für nominieren bzw. bewerben. Da muss man Motivationsschreiben einreichen und drei Postings und anhand der Impressions und Engagement und auch inhaltlicher Qualität wird dann entschieden von der The People Branding Company. Also das ist schon eine Personal Branding Agentur aus München, die das ausgerufen hat. Ja, und dann waren es, glaube ich, über 350 Bewerbungen.
Wow.
Und daraus wurden dann die besten 10 gepostet auf LinkedIn. Und da ging es dann erstmal um ein Community Voting. Also da musste man quasi seine Community anhalten, für mich zu voten, dass ich doch der Corporate Influencer of the Year werden sollte. Und daraus wurden dann nochmal die Top 5 ausgewählt und die wurden nach Köln eingeladen.
Okay.
Und ich habe natürlich meine Community, wie es immer so schön heißt, auf LinkedIn und Familie und Freunde alle gebrieft, dass sie denn für mich werben sollen. Und ich hatte da echt starke Konkurrenz. Also da waren wirklich Top Corporate Influencer dabei, die das schon jahrelang machen, die weit über 20.000, 30.000 Follower hatten. Und ich hatte, glaube ich, damals 5.000 Follower, aber ich hatte das Gefühl, das sind qualitativ hochwertige Kontakte, die ich da habe. Und ich habe recht behalten, also ich bin unter die letzten 5 gekommen, wurde nach Köln eingeladen und dann gab es eine unabhängige Jury, die diese 5 Profile sich nochmal angeschaut haben. Unter anderem Philipp Westermeier war dabei und journalistische Hintergründe. Und da wurde es wirklich dann auf Inhalt geprüft, wie mein Profil aufgebaut ist im Vergleich zu den anderen. Und es war eine Jury von 5 Personen und ich habe dann im Nachgang gehört, dass alle 5 mich auf Platz 1 gewählt haben.
Wow.
Genau, und das war schon so ein bisschen, ich bin da mit meinem Marketingkollegen von 25 Hours Jeremy hingefahren nach Köln mit einem E-Auto von Volvo, hat auch super cool geklappt. Und das war dann wirklich so, also ich hatte jetzt keine Erwartung, dass ich da gewinne. Ich habe gesagt, komm, wir fahren da mal hin. Ich habe meiner Frau nur gesagt, so ich glaube, wenn sich das jemand Professionelles anschaut, ich habe ganz gute Chancen, weil das, was ich da mache, finde ich auch selber ganz gut, ohne mich jetzt selbst zu loben. Aber das, da steckt ein bisschen was hinter. Und ich glaube, wenn man da von extern drauf guckt, das könnte klappen. Dann hat sie mich auch dahin gelassen, weil wir hatten zum damaligen Zeitpunkt ein 1,5-jähriges Baby zu Hause und ein 3 Wochen altes Baby.
Oh ja.
Also das war dann schon
das
echt
ordentlich, ja,
heftig für sie, die beiden Kleinen dann alleine ins Bett zu bringen.
Ja.
Es hat sich gelohnt. Ich habe mich dann wirklich während der Verleihung in Köln kurzzeitig wie ein Hollywood-Star gefühlt, weil das war wirklich wie so eine Oscar-Verleihung. Und der Corporate Influencer Award, das war einer von 6 Kategorien. Und das war so quasi fast so der Hauptdarsteller oder die Hauptdarstellerin beim Oscar. Also das war so die letzte Kategorie. Und das wurde dann schon so ein bisschen dramaturgisch aufgezogen. Ja, und am Ende wurde mein Bild dann da aufgezeichnet oder gezeigt. Und ich durfte nach vorne. Und Jeremy, mein Marketingkollege, der konnte selber nicht fassen. Ja, und dann habe ich das gewonnen.
Ja, super aufregend. Ja, herzlichen Glückwunsch nochmal.
Ja, danke schön. Long story short.
Ja. Ja, aber total spannend, weil man ja oft nicht weiß, welche, sage ich mal, Bewerberprozesse auch dahinter stecken. Ne? Oft denkt man so, man guckt sich ein paar Postings an und dann denkt man, ja, der Typ ist cool, den nehmen wir mal. Aber das ist ja auch sehr viel Arbeit, die dahinter steckt am Ende. Und wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen, sage ich mal, zu den Grundlagen von Corporate Influencing kommen, wo würdest du sagen, was unterscheidet für dich jemanden, der einfach nur postet? Weil die Art von Typen gibt es ja auch, die sagen, okay, Hauptsache ich poste was.
Mhm.
Und von denjenigen, die wirklich Einfluss haben. Also wo merkst du, das hat Qualität, da geht es nur um Quantität.
Also wenn es nur um Quantität gehen würde, würde ich es gar nicht machen. Dafür wäre mir meine Zeit wirklich zu kostbar. Einfach nur posten um des Postens willen. Also Sichtbarkeit und Relevanz ist ja nicht das Gleiche. Also ich finde immer, wenn man relevant auf dieser Plattform ist, dann wird über jemanden gesprochen. Ich glaube, es gibt kein größeres Kompliment, wenn man in unserer heutigen Social Media überlagerten Welt, ich habe es ja gerade schon gesagt, man wird mit so vielen Einflüssen konfrontiert. Ich fahre jeden Tag mit der Bahn zur Arbeit, wie viel Werbung auf einen einprasselt. Also man hat ja schon fast, es steht einem ja schon bis hier, ich habe jetzt gerade meine Hände an der Stirn, bevor man überhaupt bei der Arbeit angekommen ist. Wenn man sich in dieser aufgedunsenen Welt wirklich positionieren kann, dass über einen gesprochen wird, also dass man ins Büro kommt und sagt, hey, ich habe gerade das und das gelesen, der Kerl von 25 Hours, der hat wieder das und das gemacht. Ich glaube, das ist schon ein sehr, sehr positiver Effekt, wenn über jemanden gesprochen wird. Natürlich auch immer mit einer positiven Assoziation. Also ich poste jetzt nicht und habe Clickbaiting und habe irgendwelche dramatischen Sachen und am Ende, so wie bei einer großen deutschen Zeitung, wo die Überschrift mega reißerisch ist und am Ende ist es eigentlich gar keine Info. Das finde ich blöd. Das ist auch kurzfristig gedacht, weil wenn man das ständig macht, dann lesen die Leute einfach nicht mehr weiter. Ah, da ist wieder die Headline und da kommt aber nichts mehr. Für mich war es schon immer wichtig, einen starken Einstieg zu haben. Das ist auch so ein bisschen mein Medienhintergrund. Also der erste Satz muss sitzen, hat mir mein damaliger Chefredakteur gerade gesagt. Der muss Aufmerksamkeit erzeugen. Der Fließtext soll schon Informationen und Fakten bringen und dann brauchst du auch einen guten Ausstieg. Und daran habe ich mich eigentlich gehalten und ich bin immer bei einem Thema geblieben, weil da sind wir auch wieder bei dieser überlagerten Social-Media-Welt. Ein Post, ein Thema. Sobald du ein zweites Thema aufmachst, schalten die Leute inklusive mir ab. Das ist einfach zu viel, weil mittlerweile ist alles ein Begleitmedium. Also ich glaube nicht, dass du dich abends wirklich bewusst hinsetzt und so, jetzt mache ich mal LinkedIn auf und guck mir das an.
Ja, ausschließlich.
Ja, das macht, glaube ich, wirklich keiner.
Ja.
Außer wenn man wirklich einen richtig coolen Beitrag hat, den speichert man sich und nimmt sich dann auch wirklich mal Zeit. Aber sonst ist das begleitend und da darf man die Menschen nicht überlagern. Das merke ich ja an mir selber. Und natürlich, Social Media sind Beziehungen, persönliche Beziehungen, also ein ganz nettes Foto, am besten auch mit einem persönlichen Bezug, wenn wir jetzt bei der Hospitality sind. Stockbilder oder Stockbilder von Zimmern, von der Außenfassade vom Hotel, die kann man auf die Website packen, aber nicht bei LinkedIn. Da sollte man schon immer den persönlichen Bezug zu packen. Und deshalb habe ich mich auch so sichtbar auf meinen Fotos gemacht, weil man dann direkt Basti mit 25 Hours verbindet. Und das war immer mein Ziel.
Und was würdest du sagen, weil du gerade schon ansprichst, Persönlichkeit, wie viel Persönlichkeit braucht berufliche Relevanz eigentlich? Weil ich weiß, dass sich doch viele damit auch schwer tun, weil gleich gesagt wird, persönlich, das heißt, ich muss auch irgendwie was von meinem Privatleben preisgeben.
Also ich glaube, da müssen wir ein bisschen differenzieren zwischen persönlich und privat. Mhm. Privat wäre, wenn ich mich heute Morgen mit meiner Frau gestritten hätte, weil ich nicht richtig eingekauft habe oder irgendwie was anderes. Mir fällt jetzt gerade kein anderes Beispiel ein. Oder einfach, dass es zu Hause irgendwie eine Misskommunikation gibt. Ja. Das ist ein sehr, sehr privates Thema. Das würde ich jetzt nicht auf LinkedIn posten, dass ich mich mit meiner Frau gestritten habe. Also ich habe es nicht gemacht, sonst würde ich jetzt hier jetzt gerade nicht im Podcast drüber sprechen. Persönlich ist aber, dass ich mir, dass ich heute Morgen, bevor ich zur Arbeit gefahren bin, meine Tochter zur Kita gebracht habe und ich es unglaublich toll und bereichernd finde, die Kleine abzugeben, weil sie sich freut und wenn sie sich freut, freue ich mich auch zur Arbeit zu fahren. Ich finde, das ist eine Sache, das haben tausend andere Väter oder Elternteile morgens auch dieses Gefühl und das hat für mich nichts mit was Privaten zu tun, sondern das ist ein Lebensmodell, dass man sein Kind vor der Arbeit zur Kita bringt, was ich gerne teile. Und ich habe Gott sei Dank einen Job, wo es funktioniert. Ja. Ganz viele Menschen müssen um 5, 6 Uhr morgens vor der Schicht zu Schicht antreten und haben gar nicht die Möglichkeit. Und diese, das ist auch ein großes Thema bei mir, diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das ist für mich persönlich, darüber poste ich auch, zu privat muss man nicht werden, um persönlich sichtbar zu sein. Ich habe mir immer gesagt, und das hat mein damaliger Chef, an dieser Stelle schöne Grüße an Tim Torno von Radio Energy, ich habe ihn auch immer gefragt, welche Themen kann ich ins Radio bringen und welche nicht. Er meinte, stell dir vor, wir haben 100.000 Hörer in der Stunde, ich weiß jetzt nicht, ob es immer noch stimmt, wenn du auf einer Bühne stehst, 100.000 Menschen sind um dich herum, das, was du da sagst, das kannst du in jedem Medium preisgeben. Wenn du den Mut hast, das auf einer Bühne face-to-face zu anderen zu sprechen, dann ist das das richtige Thema, wo du drüber sprechen kannst. Und wenn man es, ich habe es auf LinkedIn übertragen, wenn ich dann, sagen wir mal, ein Posting mit 20.000, 30.000 Impressionen habe, davon gehe ich meistens aus, wenn ich was poste, suche ich mir ein Thema, wo ich mit jedem, der 30.000 Menschen sprechen wollen würde, das poste ich auch. Und da würde ich diese Kita-Geschichte bringen. Ich würde aber nicht den Streit mit meiner Frau bringen.
Okay. Und würdest du sagen, dass heute jeder sichtbar sein sollte? Also oft ist es ja so, dass gerade in bestimmten Positionen das auch in Unternehmen erwartet wird, dass man es halt macht. Aber ist es nicht vielleicht auch eine Typfrage?
Ja, auf gar keinen Fall muss jeder sichtbar sein. Also du hast es gerade schon richtig gesagt, es ist eine Typfrage. Auch wenn jetzt jeder Personal Branding Experte oder Agentur mich dafür lynchen würde, man muss nicht auf LinkedIn oder irgendwo anders eine Personal Brand aufbauen, um beruflich erfolgreich, wie auch immer man beruflichen Erfolg für sich definiert oder persönliches Glück findet man auch ohne eine Personal Brand auf LinkedIn aufzubauen. Ich würde auch nicht empfehlen, wenn man ein C-Level ist, ein CEO, ein Unternehmensinhaber, dass man unbedingt auf LinkedIn präsent sein muss. Wenn man dann zu keine Lust hat, muss man sich auch keine Ghostwriter-Agentur suchen. Man kann auch einfach sagen, nein, ich nutze dieses Tool nicht. Das ist völlig, völlig okay. Also für mich persönlich, vom Naturell her, macht es mir unglaublich viel Spaß. Wenn der Tag irgendwann kommt, wo ich da keinen Spaß mehr dran habe, dann höre ich da auch direkt mit auf. Wenn diese intrinsische Motivation bei mir nicht mehr da ist, höre ich damit auf, weil ich auch kein extra Geld dafür bekomme. Ich habe vielleicht ein paar berufliche Vorteile dadurch. Gerade in der Hospitality ist Sichtbarkeit unglaublich toll. Aber man muss nicht unbedingt auf LinkedIn posten. Nie. Es gibt ja diejenigen, die posten wollen, aber es nicht können. Es gibt aber auch ganz viele, oder die können es aber lernen, das ist ja kein Problem. Es gibt aber auch ganz viele, die es nicht wollen und können. Es gibt die, die es nicht wollen und nicht können. Also es gibt so viele und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn ich jetzt mit Sales-Kollegen in der Hotellerie spreche, würde ich gerade in dieser Branche diesen Kanal LinkedIn aber auf jeden Fall empfehlen, weil das ein großartiges Tool ist.
Ja, und dann kommen wir auch zu den Leuten, die es wollen.
Yes!
Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt anfangen möchte mit LinkedIn, oft ist es so, ich bin schon mit der Frage gefordert, womit fange ich überhaupt an? Welche Themen sind gut? Welche Themen sind nicht gut? Wie gehst du davor, wenn du halt nach Sachen suchst, die vielleicht du auf LinkedIn zeigen und über die du sprechen möchtest?
Ja, also ich gehe erstmal mit offenen Augen durch die Welt. Also die Themen liegen meistens in Anführungsstrichen auf der Straße beziehungsweise in der Hospitality-Branche. Es passiert so viel in einem Hotel im Gastgewerbe. Nicht nur unter den Mitarbeitern, sondern auch unter den Gästen. Es gibt so viele Geschichten, die erzählt werden können. Und da ist die operative Köche, Rezeptionisten, was es bedeutet, 150 Zimmer am Tag einzuchecken, was es bedeutet, für eine Gruppe von 25 Personen ein Drei-Gänge-Menü zu kochen. Also da gibt es so viele tolle, interessante Themen, unabhängig von diesen ganzen kaufmännischen Berufen, die am Laptop stattfinden, ist die operative Gold wert in der Hotellerie für die Themenfindung. Und ich gehe viel spazieren mit den Kindern, ich fahre auch viel Bahn, ich wohne in Volksdorf, habe eine Stunde täglich One-Way Weg zur Bahn. Und ich höre da auch keinen Podcast oder so, oder ich lasse mich auch nicht mit anderen Dingen berieseln. Ich denke einfach nach, ich reflektiere so den Tag. Und das, was mich beschäftigt, beruflich und privat, das sind Themen, die ich selber für mich reflektiere und in den Postings auch selbst reflektiere. Mhm. Und dementsprechend Themen zu finden, habe ich seltensten Problem. Und wenn ich halt gerade kein Thema habe, dann poste ich halt einfach gar nichts.
Okay.
Aber wie du schon richtig sagst, ich wurde toi toi toi, Gott sei Dank, mit einem sehr gesunden Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl auf die Erde gesetzt und mache mir jetzt auch nicht den Kopf und drehe jeden Satz fünfmal um, wie könnte das ankommen, wie könnte das ankommen, sondern ich bin vom Naturell ein Macher. Ich mache es einfach. Das ist jetzt nicht besser oder schlechter, so bin ich. Damit fahre ich auf LinkedIn ganz gut, aber natürlich gibt es auch Postings, wo ich mir hätte gewünscht, dass ich mir den vielleicht noch dreimal mehr durchgelesen hätte.
Yeah.
Aber das ist wirklich die Ausnahme. Diesen Gedanken habe ich von 10 Postings vielleicht einmal. Weil man sich auch immer selbst ein bisschen überschätzt. Ein LinkedIn-Post, wenn der nicht perfekt ist, das interessiert auf LinkedIn keinen Menschen. Das wird einfach weitergescrollt. Also dieser Gedanke, dass, oh mein Gott, wenn ich das jetzt poste, was wollen die anderen denken, da sollte man komplett weg. Wenn man ein gutes Thema hat, einfach mal ausprobieren, mal gucken, was passiert. Und in Zeiten, das ist es ja so einfach, auf LinkedIn erfolgreich zu sein, in Zeiten von KI, wo jeder Post durch alle möglichen Screens gelaufen ist und wirklich perfekt ist, jede Formulierung sitzt, da ist doch der kleine Rechtschreibfehler oder der kleine nicht zu Ende geführte Gedanke gar nicht so verkehrt, weil das greift dann ja die Community in den Kommentaren auf und so ergibt sich ein Gespräch und darum geht es ja auf Social Media eigentlich auch.
Hey Sarah, erinnerst du dich noch, wie viel Arbeit es damals war, unsere nachhaltige Zertifizierung einzuholen?
Total, da war nichts einfach nur mit einem Leitbild schreiben, sondern wir mussten ganz viele Maßnahmen noch umsetzen und vor allem einige könnte man noch nachziehen.
Auf jeden Fall, aber Tourismus NRW hat hier was richtig Cooles auf die Beine gestellt, nämlich die Nachhaltigkeitswerkstatt NRW. Das ist ein kostenloses Portal mit ganz vielen Informationen rund um nachhaltigen Tourismus, also völlig praxisnah und perfekt für uns.
Total. Ich habe mir natürlich auch schon einen Sneak Peek gegönnt und mir das Portal mal angeschaut. Und da gibt es super viele Self-Checks für einen selber und ganz viele E-Learning-Videos, die man sich nochmal kompakt anschauen kann. Plus ein Förderwegweiser, auch nicht unwichtig. Und eine Kommunikationstoolbox, um dieses geballte Wissen auch einfach nochmal an seine Teams weiterzugeben. Und was mir natürlich besonders gut gefallen hat, ist der Chatbot Toni.
Oh ja.
Den habe ich ganz, ganz viel gefragt. Der fasst ja nochmal das ganze Nachhaltigkeitswissen kompakt zusammen. Egal, was ich gefragt hatte, ich habe sofort eine Antwort bekommen und das Beste war, sofort mit Quellen.
Ja, also ich würde sagen, das ist nicht nur was richtig Cooles für uns, sondern für alle aus Thema Hotellerie, Gastgewerbe, Tourismus und Freizeitwirtschaft. Also schaut unbedingt mal beim Tourismusverband NRW vorbei. Unter dem Reiter Nachhaltigkeit, da gibt es ganz viele spannende Informationen.
Genau, und das Ganze natürlich auch verlinkt in unseren Shownotes. Und planst du eigentlich deine Beiträge vor oder bist du eher so der spontane Typ?
In 95% der Fälle sind die schon vorproduziert, weil, ich habe es gerade schon gesagt, da hatte ich auch mal einen Post zu gemacht, wann verbringe ich Zeit auf LinkedIn? Vorwiegend auf dem Arbeitshinweg und Rückweg. Das ist eine Stunde in der schönen U1. Und ich fahre meistens um 8 Uhr los und bin dann um 9 Uhr auf der Arbeit. Und in dieser Stunde, meine Posts gehen meistens so um kurz nach 8 online.
Ja.
Die ersten anderthalb Stunden sind schon ziemlich wichtig. Da muss der Beitrag performen, wie man so schön sagt. Das ist sehr gut für einen Algorithmus auf LinkedIn. Und da nehme ich mir auch die Zeit und beantworte jeden Kommentar und bin aktiv in der LinkedIn-Welt. Also ich bin nicht nur in der U1, sondern auch in der LinkedIn-Welt. Und dementsprechend sind meine Postings vor der Arbeit, weil meine Community, so habe ich es festgestellt, auch vorwiegend in dieser Zeit online ist. Wenn ich jetzt was Großes zu verkünden habe, dann mache ich es auch manchmal so, okay, ich schreibe den Post und poste es direkt. Aber in der Regel 95%, wie gerade schon gesagt, ist das alles vorproduziert.
Wenn du das so hochsummieren würdest, wie viel Zeit verbringst du mit LinkedIn oder Corporate Influencing allgemein?
Ja, da ich ja gerade schon gesagt habe, dass ich diese Themenfindung auch in meinem Alltag habe und ich es auch gar nicht so anstrengend finde, beim Kochen zum Beispiel einfach so, hey, das könnte ein Thema für LinkedIn sein. Wenn ich diese Zeit natürlich dazu rechne, kann ich es gar nicht richtig beziffern. Aber wenn ich das auf die Kern, in Anführungsstrichen, Arbeitszeit nehme, sind das die 2 Stunden Fahrtzeit zu meiner Arbeit. Ich arbeite nach 4-Tage-Woche bei den 25-Hours-Hotels. Das sind 8 Stunden in der Woche. Packen wir nochmal 2 Stunden drauf, weil in der Mittagszeit, in der Mittagspause ein bisschen kommentieren, beantworten, bin ich so bei guten 10 Stunden.
Du hattest schon am Anfang, als wir, ich bin der Meinung, ich packe meinen Koffer gespielt haben, kurz mal angerissen, was viele doch am Anfang unterschätzen. Wenn du das nochmal zusammenfassen würdest, was machen viele Corporate Influencer am Anfang falsch oder grundsätzlich falsch?
Falsch, ich würde jetzt gar nicht so in die Bewertung gehen, was falsch und richtig ist. Ich glaube, bei vielen, die richtig gut sind, wo ich denke, boah, krass, warum hast du nicht weitergemacht? Also diese Disziplin weiterzumachen, wenn so die erste Euphorie verschwunden ist, so man hat 4-5 Postings gemacht und dann wirklich die Disziplin zu haben, weiter zu posten, dann stellt sich auch der Erfolg ein. Oder wenn man 3 gute Postings hat, durch dieses Tal der Tränen zu gehen, wenn dann 3 nicht so gut performen, da eine Disziplin zu haben, weiterzumachen. Ich glaube, das ist der größte Fehler. Die anfangen, müssen weitermachen und das ist auch der Schlüssel zum Erfolg. Nicht nur auf LinkedIn, sondern allgemein im Beruflichen. Also Leidenschaft muss da sein, Talent zur Kreativität muss natürlich da sein, aber das haben viele.
Ja.
Die Disziplin, da trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen.
Das heißt, wo würdest du sozusagen also die größten Wachstumspotenziale so sehen? Weil das eine ist ja die Hürde Disziplin, aber es gibt mit Sicherheit so Teilbereiche, keine Ahnung, vielleicht geht es auch in Richtung, was poste ich für Formate, was sind das für Themen, gerade auch in der Hospitality. Wo würdest du sagen, siehst du da Wachstumspotenziale noch im Bereich Corporate Influencing?
Also Wachstumspotenziale in der Hospitality im Allgemeinen, da sehe ich ein sehr großes Wachstumspotenzial. Also das ist eine Bubble, könnte die Person, wo ich jetzt weiß, dass sie regelmäßig posten, weil ich mich ja auch in dieser LinkedIn-Bubble aufhalte, wirklich an einer Hand abzählen, die da wirklich auch am Ball bleiben. Und das finde ich so schade, weil die Hospitality, ich sage immer, LinkedIn ist die größte Messe der Welt. Da tummeln sich alle B2B-Leads, wie man so schön sagt, im Sales, die man ansprechen möchte, wo man als Sales Manager in der Hotellerie teilweise quer um die Welt fliegt, um dann ein One-to-One mit ihnen zu haben für 12 Minuten, diese Speed-Dating-Formate. Man hat, wenn man es richtig anstellt, die Möglichkeit, das alles zumindest schon mal digital zu machen, ohne großen Aufwand, wenn man es denn richtig macht. Und gerade wir in der Hotellerie, wir leben oder wir arbeiten in einer Branche, die vom Erleben lebt. Also es reicht tatsächlich, ein Hotel oder sich selbst sichtbar zu machen, weil ein Hotel kein erklärungsbedürftiges Produkt ist. Jeder weiß, was man in einem Hotel machen kann. Essen, trinken, schlafen und auch tagen. Und das ist ja letztendlich auch mein Job, das Hotel im B2B-Bereich voll zu kriegen. Und es reicht, sichtbar zu sein. Wir verkaufen nichts Kompliziertes, wo man einen Pitch braucht, wo man eine Direct Message irgendwie verschicken soll. Hey, hier ist mein Kalender, such dir doch mal ein Team, einen Termin raus und dann erkläre ich dir anhand von 3 super Beispielen, was unsere Software alles kann. Diesen Cringe-Moment, weil ich verschicke keine persönlichen Nachrichten, finde ich total anstrengend, würde ich auch nicht machen, muss man gar nicht in der Hotellerie. Es reicht, sichtbar zu sein, Geschichten zu erzählen und dann auch keine direkten Nachrichten zu verschicken. Das muss man gar nicht, diesen aggressiven Sales. Man muss gucken, dass man die Leads oder die Community auf LinkedIn ins Offline-Geschäft holt. Also mein Ziel war es immer, von online ins Offline die Leute ins Hotel zu holen. Ich zeige ihnen das, weil ein Hotel ist ein, das muss man erleben. Ich kann 1000 Zimmer zeigen, digital, aber man muss da reingehen, man muss diesen Vibe spüren. Und ich glaube, das ist wirklich, wirklich verschenkt in der Hospitality, dass da wirklich noch so wenige auf diesen Zug aufgesprungen sind, weil wann hat man schon die Möglichkeit, mit so vielen Entscheidern auf einmal zu sprechen? Anzusprechen zumindest. Ob sie reagieren, sei mal dahingestellt. Aber man kann sie ansprechen.
Was glaubst du, woran liegt das, dass dieses Potenzial nicht genutzt wird? Weil wenn man sich zum Beispiel die anderen Social-Media-Kanäle anschaut, sei es Insta, Facebook grenzt sich komplett schon aus, das macht man immer einfach nur mit. Aber gerade Instagram, da geben sich super viele sehr, sehr viel Mühe, quasi Richtung Gast zu kommunizieren, aber dieses Thema, gerade auf dieser B2B-Plattform auch verstärkt unterwegs zu sein, das wird irgendwie, also das ist jedenfalls meine Meinung, noch nicht so stark genutzt. Aber irgendwie schafft man es doch nicht, da kontinuierlich dran zu bleiben. Wieso gibt es ja diverse Themen, aber wieso glaubst du, dass gerade in der Hospitality dieses Potenzial noch nicht wirklich, nicht erkannt, aber vielleicht auch nicht genutzt wird?
Also Social Media im Allgemeinen ist ja in der Hospitality erkannt worden. Ich glaube, jedes Hotel hat einen Instagram-Account und die meisten auch einen TikTok-Account. Da spricht man ja schon die Leisure-Gäste an, muss man sagen, vorwiegend. Also das ist ja schon da. LinkedIn, B2B-Sales, das ist schon ein bisschen innovativer. Und wir arbeiten jetzt beide in der Branche, ohne jemanden zu nahe zu treten zu wollen. Aber was Innovations- und mal über den Tellerrand hinausschauen und andere Wege gehen. Nicht immer, das haben wir schon immer so gemacht. Da würde ich jetzt mal sagen, ist die Hospitality-Branche jetzt nicht unbedingt der Vorreiter. Und ich glaube, alle, die sich in dieser Bubble aufhalten, würden das auch bestätigen. Wir sind jetzt nicht die schnellsten, wenn es heißt, neue Technologien zu entwickeln. Also ich glaube, wenn LinkedIn richtig im Hotel-Sales angekommen ist, dann ist es überall angekommen, um es mal so auf den Punkt zu bringen. Und das finde ich eben schade, weil ich merke das ja auch in den eigenen Reihen. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass ich da nur mit Applaus empfangen wurde. Zum Thema Zeit muss ich wirklich sagen, es ist nicht viel Zeit. Man muss ja nicht direkt, meistens denke ich auch, man muss von 0 auf 100. So, ich mache jetzt jeden Tag ein Posting. Kontinuität belohnt, wird auf LinkedIn belohnt. Nicht, wenn man eine Woche 5 Posting machst und dann 6 Wochen gar nichts. Und ein Post die Woche, auch da, ich weiß jetzt nicht, wie es sonst in den anderen Arbeitsplätzen aussieht, aber ein Post die Woche ist zeitlich, glaube ich, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, für jeden drin, der in der Hotellerie arbeitet. Yeah.
Und was würdest du sagen, wenn gerade Leute auch wirklich damit starten wollen und es gibt super viel über die Hospitality zu berichten, aber oft ist es so, man weiß gar nicht, womit soll ich anfangen. Was würdest du sagen, welche Inhalte aus so einem Hotelantag am besten laufen?
Ja, ich muss jetzt noch mal ein bisschen Werbung für meinen aktuellen Arbeitgeber machen. Die 25 Hours Hotels ist natürlich auch ein unglaublich dankbares Produkt, um auf LinkedIn aktiv zu sein, weil wir haben 18 Hotels weltweit. Kennst du eins, kennst du keins. Die Geschichte ist nach einem Hotel nicht zu Ende erzählt. Das ist bei anderen Brands oder Hotelmarken ja etwas anders. Ich kann 18 verschiedene Stories erzählen. Natürlich ist mein Kerngeschäft, sind die beiden Hamburger Häuser in der Hafen City. Aber wir haben da so viel Storytelling, was ich bei jeder Hausführung erzähle, ich so viele Geschichten. Und so bin ich übrigens eingangs dann auch zu LinkedIn gekommen. Ich habe mir gedacht, wir haben so coole Geschichten hier in diesem Hotel und ich erzähle das hier nur immer den 2 Personen, die die Hausführung mit mir machen. Das muss in die Welt rausgetragen werden, dass wir zum Beispiel einen Original-Hapag-Lloyd-Übersee-Container in der Lobby haben, der über alle 7 Weltmeere geschippert ist. Und das ist bei uns jetzt ein Konferenzraum. Also wie cool ist denn das? Ja. Bei uns kann man Flaschenpost verschicken, anstatt so eine langweilige WhatsApp aus dem Urlaub können unsere Gäste eine Flaschenpost verschicken. Wir haben da eine Schreibmaschine, das ist dieses analoge Erlebnis. Und ich bin unglaublicher Fan dieser Brand und die Themen liegen dort auf der Straße. Aber auch wenn ich für eine andere Hotelbrand arbeiten würde, man kann gerade mit diesen, in dieser Dienstleistungsbranche, wo wir sind, wir verkaufen ein Produkt bzw. ein Hotel und gleichzeitig auch eine Dienstleistung, also es ist ja eigentlich quasi beides zusammen, so viel machen und das machen auch die meisten Sales Manager richtig gut. Wenn ich Site Inspection mache bei den Kollegen und höre mir an, wie kreativ die jetzt mit Verlaub gesagt einen Standard M-Room verkaufen, wo wirklich nichts dran besonders ist auf den ersten Blick. Die machen das so gut mit so einer Überzeugung, die können das alle. Und das sollte man schon auf LinkedIn auch noch zeigen, weil da sind so viel versteckte Potenziale. Ich bin jetzt kein LinkedIn-Ambassador, aber ich kann es wirklich nur in dieser Branche empfehlen.
Und es gibt ja genug, würde ich sagen, Häuser in der Branche, die sagen, gut, dann kaufen wir uns eine Company-Page ein. Und über diese Company-Page, die werden wir schön mit Inhalten befüllen. Was würdest du denen sagen?
Ja, das ist ja auch, wenn man sich ein bisschen mit Social Media beschäftigt, Menschen folgen Menschen. Das ist zwar auch so ein bisschen plakativ, aber ich meine, so ist es nun mal. Ne? Das ist ja auch, jetzt war die Fußball-Weltmeisterschaft. Also natürlich, als Deutschland rausgeflogen ist, war ich für Spanien, weil ich Lamine Jamal total toll finde. Oder auch für Argentinien, weil ich Lionel Messi total toll finde. Wenn ich das Land jetzt als Company-Page so zusammenbringe, dann bin ich diesem Land nicht aufgrund des Landes gefolgt, sondern aufgrund der Spieler, die da gespielt haben. Und so ist es im Business-Kontext auch. Also die Erlebnisse generiert man bei Events, wenn man Menschen hat kennengelernt. Man verbindet einen guten Hotelaufenthalt immer mit einem freundlichen Check-in-Prozess, mit einem freundlichen, mit einer freundlichen Servicekraft im Restaurant. Das sind die wesentlichen Punkte, warum man ein Hotelerlebnis als positiv empfindet. Alles andere, wenn das Zimmer mal nicht richtig gereinigt war, das ist natürlich das kleine 1x1, das sollte auch alles natürlich passen. Ja. Das verzeiht der Gast aber, wenn die menschliche Komponente stimmt. Und so ist es auf Social Media auch. Man möchte sich, man möchte nicht einem Produkt, einer Marke folgen, sondern wirklich den Menschen, die dahinter stecken.
Und nochmal kurz zurückkehrend, die auf jeden Fall sehr stark sind, zum Beispiel auf Insta, TikTok, aber so LinkedIn eher so vernachlässigen oder so ein bisschen, ganz leicht versuchen, was zu machen. Was würdest du sagen, kann man gerade von den anderen Social-Media-Kanälen lernen, was man dann später auf die B2B-Plattform übertragen könnte?
Also das Thema Storytelling, was bei LinkedIn und vorwiegend bei TikTok, auch der Videofeed, ich meine, das sind super kreative, richtig coole Postings, die kann man ja teilweise auch für LinkedIn verwenden. Man muss es natürlich manchmal ein bisschen modifizieren, weil es natürlich schon ein bisschen was anderes ist, ein Video auf TikTok zu posten als auf LinkedIn. Aber der Grundgedanke dieser Storytelling-Idee, der kann natürlich auch auf LinkedIn verbreitet werden. Viele denken ja, boah, LinkedIn ist jetzt so eine seriöse Plattform, da geht es um Beruf, da darf man keinen Spaß mehr machen. Also wer geht denn zur Arbeit und will keinen Spaß haben? Also das ist ja völlig absurd. Natürlich kann da auch eine riesengroße Portion Humor mit auf diese Plattform. Das mache ich auch. Sonst würde ich durch meinen Arbeitsalltag gar nicht kommen, wenn ich keinen Humor hätte. Also das ist extremst wichtig. Und das Gute ist, auf Instagram, auf TikTok, da spricht man ja mehr oder weniger B2C oder diesen Leisure-Part an. Auf LinkedIn spricht man beides an. Also man hat natürlich den Event-Manager, den PA vom CEO, der ein Sommerfest planen muss, dafür ein Hotel braucht. Der sucht auf LinkedIn oder lässt sich inspirieren. Gleichzeitig ist das aber auch eine Privatperson. Wenn die dann ein bisschen am Recherchieren ist und sieht, hey, das ist ja ein cooles Hotel, da kann ich auch mit meiner Familie so meinen Urlaub fahren. Dann hat man ja auch den ganzen B2C-Markt angesprochen. Und jetzt kommen wir natürlich auch zu der Problematik, was es so schwierig macht, LinkedIn teilweise in Unternehmen zu platzieren, weil eben nicht alles messbar ist. Natürlich kann ich messen, wenn mir jemand direkt bei LinkedIn schreibt, hey Basti, ich brauche 50 Zimmer und einen Tagungsraum. Das kann ich mit einem Angebot beziffern und das ist ein Angebotswert, den ich habe. Aber wem ich jetzt durch irgendein Posting die Buchungsentscheidung abgenommen habe, der dann vielleicht auf meine Seite gegangen ist und dann darüber auf 25 Hours oder auf einen anderen Arbeitgeber gekommen ist und dann wirklich das Produkt gekauft hat oder dann auch, sei es auf Booking, auf irgendeine OTA gegangen ist und dann wirklich diesen Kaufimpuls durch mich hatte, der ist ja gar nicht messbar. Und wenn es nicht messbar ist, dann wird es teilweise natürlich auch schwer zu überzeugen. Aber vielleicht eine Zahl, ich mache es jetzt seit 2 Jahren. Im Jahr habe ich ungefähr 1 Million Impressionen. Das waren mal mehr. Der Algorithmus wird leider ein bisschen umgestellt. Engagement geht hoch, Impressionen ein bisschen runter. Aber im Schnitt habe ich schon noch 1 Million Impressionen im Jahr. Wenn man das als Media Value beziffert, 1000er Kontaktpreis, bin ich bei 25.000 Euro sehr defensiv gerechnet, weil das ist ein organisches Wachstum. Also 1000er Kontaktpreis, ne? wie viel Geld man pro 1000 Kontakte oder pro 1000 Impressionen bezahlt. Das ist schon ein Wert, diese 25.000 Euro. Und damit bin ich zum Beispiel auch immer zu meinem direkten Vorgesetzten gegangen. Und der war auch immer beispielhaft dafür, über den Tellerrand hinauszuschauen. Und wenn der nicht so überzeugt von LinkedIn gewesen wäre, hätte ich, glaube ich, auch nicht die Disziplin gehabt, weil ich hätte keine Lust, jeden Tag meinen direkten Vorgesetzten davon zu überzeugen, wovon ich überzeugt bin. Da hätte ich, glaube ich, irgendwann aufgegeben, weil ja, manche Menschen wollen auch gar nicht überzeugt werden.
Hast du eigentlich komplett kreative Freiheit für das, was du postest auf LinkedIn? Oder ist es oder vielleicht am Anfang so gewesen, dass die Marke, wo du angestellt bist, gesagt hat, naja, folgende Guidelines haben wir, bitte halte dich da irgendwie dran. Gibt es ja auch große Ketten, die dann sagen, naja, Freiheit schön, aber nicht ganz.
Ja, also natürlich würde ich jetzt nicht unser Budget posten. Oder
warum denn nicht? Also ich wäre sehr interessiert, was das angeht.
Genau. Oder wie viele Corporates bei uns täglich buchen. Also das sind Internas, die ich natürlich nicht preisgeben würde. Und ich poste auch nicht einen Screenshot vom Jurfix, den ich regelmäßig mit meinem Hoteldirektor habe. Nein, da gibt es natürlich, die man auch sich mit gesundem Menschenverstand auch alle selbst herleiten kann, nicht posten soll. Sollte. Aber ansonsten, um das Unternehmen positiv ins Licht zu rücken, habe ich kreativen Freiraum. Und da muss ich auch schon sagen, ich bin auch ein kreativer Mensch. Wenn mir dieser Freiraum genommen werden würde mit meiner intrinsischen Motivation, auch dann würde ich sagen, gut, dann mache ich es halt nicht. Weil entweder mache ich es so, wie ich es möchte. Natürlich auch immer mit dem Gedanken, hey, ich bin hier angestellt und das ist der Arbeitgeber, der mein Gehalt bezahlt. Ich mache es so. Und wenn ich damit erfolgreich habe, dann Erfolg habe, dann ist es auch gut, aber ich würde mir jetzt nicht so einen engmaschigen Rahmen vorschreiben lassen. Dafür ist meine intrinsische Motivation auf LinkedIn dann auch nicht groß genug, weil das ist mein Profil, das ist meine Zeit, ich kriege da kein Geld für. Mhm. Da möchte ich mich jetzt nicht irgendwie an einem Redaktionsplan richten.
Ja, das stimmt.
Aber natürlich, interner sollte man da vielleicht nicht drauf posten.
Und glaubst du, es würde weniger Corporate Influencer geben, wenn der Algorithmus einen nicht dafür belohnen würde?
Mit diesem Clickbaiting meinst du, wenn man da wirklich so reißerische Sachen macht? Ach, ich glaube, dieses Spiel, wenn man auf Social Media aktiv ist, muss man einfach mitspielen. Eigentlich muss man es nicht mitspielen. Ja, das korrigieren wir jetzt. Nein, eigentlich muss man es nicht mitspielen. Man kann natürlich extrem provozieren in jedem Post. Dann hat man Reichweite ohne Ende. Man muss sich die Frage stellen, möchte man das? Ist das gut für das Unternehmen, welches man repräsentiert? Ich glaube, wenn man nur polarisiert, ist die Antwort meistens nein. Aber auch mich nervt es natürlich, dass es da teilweise auch auf LinkedIn immer mehr von der Sorte gibt, die einfach nur auf Klicks aus sind. Und da hat man aber seinen Feed ja auch ein bisschen selbst in der Hand, dann entfolgt man den Leuten und dann wird man hoffentlich nicht nochmal angezeigt.
Und kommen wir nun zu sozusagen der jüngeren Generation, die wir ja auch gerne immer wieder mal beleuchten, unseren Gen Z-Spot.
Ja,
und gerade, ich merke das ja auch bei mir im Arbeitsumfeld, also alles, was das Bespielen von Insta angeht, TikTok fällt super leicht, easy, Kreativität hoch 100. Und sobald es aber zu LinkedIn kommt, merke ich da auch, man zögert so ein bisschen. Was würdest du gerade jungen Berufseinsteigern empfehlen, wenn sie mit LinkedIn anfangen, wenn sie sagen, ich weiß nicht, ob LinkedIn was für mich ist, weil ich fange doch erst gerade an und habe kein Netzwerk, kein Nix?
Den würde ich tatsächlich empfehlen, sich frühzeitig ein zumindest aussagekräftiges Profil anzuschaffen, um dort sichtbar zu sein. Weil ich bin in einer Zeit groß geworden, wo es wirklich ein Arbeitnehmermarkt war. Also ich habe nie Probleme gehabt, Jobs zu finden. Das ändert sich ja gerade aktuell, gerade bei Einstiegsjobs. Also wir wollen jetzt hier keinen KI-Podcast machen, dafür habe ich auch nicht die Expertise, aber es geht ja schon die Tendenz, Einstiegsjobs, Juniorstellen wird natürlich, wo man Menschen Sachen beibringt, das kann natürlich ziemlich viel ausgelagert werden und diese Einstiegsjobs, die werden, glaube ich, in Zukunft ziemlich schwer zu bekommen und da ist es nie von Nachteil, ein gutes Netzwerk sich vorzeitig schon aufzubauen, weil am Ende geht es auch immer im Bewerbungsprozess, nicht immer, natürlich geht es auch um die Fachkompetenz, aber natürlich stellt man auch einen Menschen ein. Wir arbeiten jetzt in einer Branche, wir sind keine Herzchirurgen, wo man vielleicht doch schon sehr fundiertes Wissen haben sollte und wo jeder Fehler tatsächlich mit dem Tod teilweise des Patienten bestraft wird. Wir arbeiten in einer Branche, wo man mit gesundem Menschenverstand schon ziemlich weit kommt. Und da geht es vorwiegend um die Social Skills. Und diese Social Skills, dass man diese mitbringt, die kann man schon auf LinkedIn zeigen, präsentieren, auch wenn man gerade erst noch Student ist und noch kein berufliches Netzwerk hat, aber eins aufbauen möchte. Also man kann sich schon so ein bisschen in Position bringen, damit man nicht so extremst unter Druck ist, dass man direkt bei Null anfängt bei den ganzen Recruitern oder HR-Verantwortlichen, sondern dass sie vielleicht schon gesehen haben. Weil Entscheidungen treffen Menschen natürlich rational, aber auch immer mit Hintergedanken. Hey, den habe ich doch gesehen, komm, den würde ich gerne mal kennenlernen. Mhm. Oder was ist die Geschichte? Wie präsentiert der sich online? Der interessiert mich. Ist der offline genau? So, einfach so ein bisschen Interesse zu vermitteln. Und da würde ich schon jungen Menschen raten, sich da sichtbar zu machen. Aber auch da auf deine Frage, muss man das? Nein, wenn man da nicht der Typ dafür ist, dann muss man es auch nicht machen. Auch dann findet man einen Job, weil Qualität zahlt sich am Ende auch aus.
Und Einsatz von KI, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Es gibt ja den ein oder anderen, der das sehr häufig nutzt, sehr gerne, nicht nur fürs Brainstorming, sondern dann in der Umsetzung von gewissen Formaten oder Texten. Gerade natürlich auch so in Richtung Gen Z gedacht. Die sind ja damit quasi jetzt auch aufgewachsen und wachsen damit stärker auf als wir vielleicht. Mhm. Inwieweit nutzt du KI mit Bezug aufs Corporate Influencing?
Also, in meinem Alltag finde ich die Themen und formuliere die auch aus in meinen Gedanken und möchte auch direkt so, was will ich damit aussagen? Also was ist jetzt der Mehrwert für die Person, die das liest? Diese Gedanken formuliere ich einmal mündlich in mein Sprachmodell und packe das schon in die KI und kriege dann natürlich einen Textvorschlag. So mache ich es in 70-80% der Fälle. In den anderen Fällen schreibe ich es komplett selber runter und lese mir das durch und denke, hey, das ist richtig cool. Da braucht man keine KI mehr für, das poste ich. Aber manchmal, weil es ja auch ein bisschen nebenbei ist und schnell sein muss und das ja auch nicht mein Hauptjob ist. Ich meine, ich bin ja kein Social Media Manager, der hauptberuflich dann bei LinkedIn arbeitet, sondern das mache ich alles nebenbei, nutze ich natürlich schon KI, um da erstmal so ein Textgrundgerüst reinzubekommen. Und dann variiere ich es aber schon in meinem Stil. Und das heißt jetzt nicht, dass ich nur die Gedankenstriche rauslösche und fertig, sondern dass ich da so meinen eigenen Vibe mit reinbringe. Und da hilft mir schon mein Volontariat beim Radio, weil da habe ich auch immer geschrieben, wie ich gesprochen habe. Und das ist ganz wichtig. Und wenn ich merke, und ich lese mir das laut durch, was die KI da fokussiert hat, und der hört mir das an und denkt, das ist ja irgendwie unrund, dann formuliere ich das nochmal selber aus. Also ich nehme es als Sparringspartner für einen ersten Textvorschlag. Aber da ist immer eine Mischung von künstlicher Intelligenz und von meiner Intelligenz. Und das ist, glaube ich, auch das Allerwichtigste, dass man, wie man früher bei uns in der Schule war, hieß es immer Social-Media-Kompetenz aufbauen. Ich glaube, heutzutage ist es ganz wichtig, eine KI-Kompetenz aufzubauen. Weil wenn man damit nicht kritisch umgeht, also die KI feiert dich ja, egal was du da reinschreibst. Ja. Sie findet ja alles toll, was du da machst.
Also bei mir sagt sie auch immer, toll Sarah, toller Gedanke. Du hast vollkommen recht, lass uns das mal weiterspinnen.
Genau.
Mehr will man doch gar nicht.
Ja, ich habe das auch mal getestet. Hey, und macht es Sinn, als Bundeskanzler zu kandidieren? Ja, das sind
total
sehr ambitionierte
Ziele.
Und da bist du, so wie ich dich bisher kennengelernt habe, genau der Richtige. Hier sind die drei Punkte, wie es funktionieren sollte. Also jetzt mit knapp 40 kann ich das richtig einordnen. Ja. Aber ich meine, wenn ich 14 bin und das man einfach so eingibt, dann sollte man natürlich schon immer noch seinen eigenen Kopf einschalten.
Cool. Vielen Dank. Wir sind damit eigentlich auch schon am Ende unserer Folge. Und am Ende geben wir nochmal so eine kleine Zusammenfassung von dem Big Three, die man auf jeden Fall mitnehmen kann. Und wir haben uns natürlich schon mal ein paar Gedanken gemacht. Und ich habe so ein bisschen rübergelutscht, um zu gucken, kommt das so ungefähr hin? Und ich muss in der Tat sagen, ja, aber ich würde gerne den Abschluss dann dir nochmal übergeben, was du wirklich so deine Top 3 Takeaways, gerade in der Hospitality, wenn man auf LinkedIn durchstarten möchte, was man auf jeden Fall für sich mitnehmen sollte persönlich. Ich würde aber trotzdem den Start machen für die Big Three. Big Number One ist, Sichtbarkeit beginnt nicht mit Content, sondern mit Haltung. Das heißt, wer sichtbar werden will, muss nicht perfekt posten. Das hattest du ja auch gesagt. Man sollte vielleicht nicht alles so zu überdenken oder zerdenken. Neige ich auch manchmal so dazu. sondern wissen, wofür er oder sie stehen möchte am Ende. Also vielleicht auch mal nicht gleich 5 Postings, 2 und dann aber richtig gute. So, dann Big Number Two, Hospitality hat starke Geschichten, natürlich, wenn Menschen sie aber erzählen. Wenn man es nicht erzählt, dann ist es schade, so wie mit eurem Container. Gäste, Teams, Orte, Erlebnisse und Begegnungen sind der natürliche Content-Vorteil der Branche. Entscheidend ist aber, dass nicht nur Marken sprechen, sondern auf jeden Fall auch der Mensch. Big Number Three, Corporate Influencing wirkt, wenn es Vertrauen schafft. Es geht nicht um Reichweite um jeden Preis, sondern um Relevanz, die Beziehungen und echte berufliche Wirkung. Also vielleicht weniger, okay, was haben wir heute Neues, dann poste ich jetzt nur das Angebot und dann immer nur solche Sachen, sondern wirklich mal gucken, okay, was hat das für einen Mehrwert am Ende für diejenigen, die mir folgen. Also du hast es ja quasi hier vorgelebt am Tisch. Du guckst auch, wie reagieren die Leute, analysierst deine Community und ich glaube, das fehlt oft. Man will einfach nur posten und über das andere macht man sich gar keine Gedanken mehr. Aber jetzt möchte ich auch an dich übergeben, deine Top 3 Takeaways, was würdest du sagen, was würdest du unseren Zuhörern und Zuschauern mitgeben wollen?
Also immer die Bewusstmachung, dass LinkedIn Social Media ist und dass da Menschen hinterstecken. Wenn ich was poste, man kann es sich so vorstellen, man steht mit 5 Leuten am Tisch, ich poste was, also ich sage was zu dem Thema und die anderen sagen was dazu, kommentieren. Und wenn man Kommentare, wenn man die Community dann einfach so ins Leere laufen lässt, dann wäre es genauso, als wenn man an so einem Tisch steht und jemand gibt seine Meinung dann preis zum Thema und man geht. Jo, alles klar. Also man gibt der gar keine Beachtung. Also letztendlich finden auf Social Media Konversationen statt, wo man auch aktiv dran teilnehmen sollte, wenn man denn auch eine Community aufbauen möchte. Weil kein Mensch möchte sich, glaube ich, mit jemandem einseitig unterhalten, sondern das ist immer ein Dialog, nie ein Monolog. Das sollte man sich immer bewusst machen und dann macht es auch echt Spaß. Das sind schon so tolle Sachen. Ich habe so tolle Menschen vom Online ins Offline kennengelernt und darum geht es ja auch. Social Media schafft Reichweite, den wirklichen Wert, ja wirklich menschliche Beziehungen. Das ist ein unglaublich tolles Tool. Netzwerken ist natürlich, das war das erste Learning. Das zweite Learning, Netzwerken ist unglaublich wichtig. Aber ich mache die Erfahrung, jetzt sind ja die ein oder anderen Arbeitgeber in der Hospitality bei uns gerade pleite gegangen, wenn man so sagt. Also viele stehen auf der Straße, mehr oder weniger, suchen einen Job. Und dann fangen sie an, LinkedIn zu machen. Mhm. Also wenn auf einmal eine Not da ist, man ist auf der Suche, man möchte was haben. Dann posten alle und liken und möchten irgendwie Teil vom Kuchen haben. So funktionieren Netzwerke aber nicht. Netzwerke baut man sich auf in der Zeit, wo man es nicht benötigt. Und wenn man es benötigt, dann ist das Netzwerk auch da. Das ist ganz entscheidend. Erstmal was bringen und dann kann man auch was nehmen. Das ist nicht nur bei LinkedIn so, das ist überall so. Man hat immer eine Bringschuld und eine Hohlschuld. Und um von seinem Netzwerk Profit zu bekommen, muss man auch erstmal was reingeben. Das wäre so das zweite Learning, dass man sich vorher was aufbaut, bevor man was rausnimmt. Und dann wirklich auf die Hospitality des Learning. Viele haben halt die Angst, als Selbstdarsteller sich zu nennen zu lassen. Und in Deutschland ist dieses Wort Selbstdarsteller einfach so negativ behaftet. Ich meine, was ist schlimm, sich selbst darzustellen, wenn man Dinge macht, die man gut findet? Was ist da so schlimm dran? Es gibt so viele Menschen, die ich habe kennengelernt, die ich selbst sichtbar gemacht habe, weil die unglaublich tolle Sachen machen. Und ich bin der Meinung, das sollte man auch der Welt da draußen zeigen. Nicht, hier bin ich kann es besser als ihr, sondern hey, guckt, hier bin ich, so habe ich es gemacht. Was sagt ihr dazu? Also Selbstdarsteller, was ist Selbstdarstellung? Wenn ich jetzt ein Bild von einem Porsche poste mit meiner Gehaltsabrechnung. Ich habe weder einen Porsche, noch würde ich meine Gehaltsabrechnung posten, aber das würde ich vielleicht irgendwie plakativ als Selbstdarstellung beziffern. Aber sich sichtbar zu machen mit Geschichten, die im Arbeitsalltag passieren und dazu und damit seinen Arbeitgeber sichtbar zu machen, das hat für mich nichts im negativen Sinne mit Selbstdarstellung zu tun. Das ist einfach extremst clever.
Das war doch ein wunderschönes Stichwort. Vielen Dank, Basti, dass du heute bei uns warst. Und wenn euch da draußen auf jeden Fall die Folge gefallen hat oder ihr endlich mal wissen wolltet, wie ihr auf LinkedIn durchstarten sollt, dann folgt uns sehr gerne, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar da. Wenn ihr mehr über Basti und mich erfahren wollt, Wir tun auf jeden Fall unsere LinkedIn-Profile in die Shownotes rein. Also bitte connectet euch mit uns. Und vielleicht ist heute auch der Tag für euch, wo ihr das erste Mal einen Gedanken auf LinkedIn dalassen wollt. Wer weiß. Genau, folgt uns auf Social Media. Würden wir uns auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ansonsten hat mir das Gespräch sehr, sehr gut gefallen. Vielen Dank.
Schön.
Wir sehen uns auf jeden Fall wieder nächstes Mal, wenn es heißt, bring dich mit. Bis dann.
Tschüss. Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.